Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist heute nicht nur Silvia Puhani, sondern ich habe noch zwei Gäste, den Thorsten Groth, den Sie aus der Podcast-Folge 160 kennen, und dem Tim Richter, der noch nicht dabei war. Hallo zusammen.
Ja, hallo.
Hallo, liebe Silvia.
Ihr seid heute bei mir in dem Podcast, weil ihr ein neues Buch geschrieben habt. Zwischen Inszenierung und Invisibilisierung heißt es, mit Untertitel Systemisches Paradoxie-Management in Organisationen. Das dürft ihr mir jetzt mal erklären, worum es bei diesem Buch überhaupt so wirklich geht. Ich habe es natürlich gelesen, aber so für unsere Hörer nochmal, worum geht's?
Wir beschäftigen uns in dem Buch mit Paradoxien, und wenn wir uns mit Paradoxien beschäftigen, dann beschäftigen wir uns mit Unmöglichkeiten. Das ist etwas, was wir sicherlich noch weiter diskutieren können, nämlich wie schaffen es Organisationen, sowohl Erkenntnisprozesse als auch Entscheidungsprozesse zu gestalten und während sie das machen, immer wieder zu umspielen den Umstand, dass man gar nicht richtig entscheiden kann und dass die Erkenntnis auch gar nicht so ist, wie viele es denken.
Das musst du jetzt noch mal genauer ausführen, oder vielleicht du, Tim.
Ja, ich lege mal ein kleines bisschen was mit dazu. Wenn man mal schaut, wie sind wir im Leben unterwegs? Wir haben ja alle irgendwie den Wunsch, die Welt zu verstehen. Eine Idee davon zu haben, wo bewegen wir uns, wie sieht die Wirklichkeit aus? Und damit das funktioniert, oder was heißt das? Das bedeutet ja immer, dass man eigene Wirklichkeitskonstruktionen hat oder Modelle, die man baut. Oder man könnte auch sagen Landkarten. Und worum es in dem Buch geht, ist auf der einen Seite die Erkenntnis, dass man das ja machen muss. Wie sonst will man sich in der Welt zurechtfinden, wenn man keine Karten hat oder keine Modelle von der Welt? Das ist das Einzige, was uns übrig bleibt. Wir müssen ja irgendwie die gesamte Komplexität reduzieren. Also es ist total notwendig. Und gleichzeitig ist das, was man da macht, wenn man mit solchen Landkarten arbeitet oder Modellen, sind die natürlich paradox. Wir tun so, als ob sie die Welt da draußen wären, sind sie es aber nicht. Und sie funktionieren nur deswegen, weil wir das nicht offenlegen. Also weil wir diese Tatsache invisibilisieren, dass es paradox ist. Und wir tun so, das wäre die Inszenierung, als ob das ja alles so passt und als ob man damit gut zurechtkommt. Vielleicht passend zu deiner Zielgruppe könnte man ja auch mal fragen, oder verwandte Zielgruppen im Controlling oder im Finanzwesen. Da glauben einige Leute ja durchaus, wenn man die Zahlen hat, dann hat man die Welt erkannt. Das wären solche Landkarten oder Modelle, die man benutzt. Manchmal funktionieren sie auch.
Also in meinem BWL-Studium ist davon nichts gesagt worden zum Thema Paradoxie und Invisibilisierung und Inszenierung. Da kommt ja noch eure systemische Denkweise wahrscheinlich dazu. Weil das normale BWL-Studium sagt ja, so funktioniert eine Organisation, so musst du sie führen, Peng aus, fertig, alles easy.
Ja, wir legen das alles zwei Theoriestufen tiefer. Und wir argumentieren übrigens auch sehr empirisch. Also empirisch natürlich systemtheoretisch. Und wenn man sich empirisch auch Forschungsprojekten nähert, wenn man sich Controlling-Prozessen nähert, wenn man sich Entscheidungsprozessen nähert, all das läuft ja immer darauf hinaus, dass man nicht wirklich gute Gründe hatte, richtig zu entscheiden. Und das kann man empirisch gut nachweisen. Das heißt, jeder Kaufentscheid, auch alle tun so, als wäre es rational, nur jede Forschung würde immer wieder sagen, nein, es gibt gute Gründe, sich so zu entscheiden, man könnte sich auch anders entscheiden. Jede Wirtschaftsentscheidung könnte man auch immer wieder anders treffen. Und die Systemtheorie weist uns darauf hin, dass es alles auch immer anders möglich ist. Und im Kern sieht die Systemtheorie da die Paradoxie. Und alles, was wir machen, ist es in dem Buch, diese Theorie und auch diesen Umstand ernst zu nehmen, dass es keine Letztgründe gibt für richtiges Entscheiden und dass es auch keine Letztgründe gibt für richtige Weltanschauung. Und wir leben in einer Welt des Stattdessen. Wir leben in einer Welt des als ob. Und das ist etwas, was wir auf eine bestimmte Art und Weise dann jetzt hier dekonstruieren. Und jetzt wird es nämlich spannend. Jetzt können wir nämlich die Praktiken uns angucken, wie unterschiedliche Organisationen, wie unterschiedliche Professionen jetzt anfangen, Potemkinsche Dörfer aufzubauen, Rationalitätskonzepte nach vorne zu heben. Aber das sind dann eben Potemkinsche Dörfer, die man aufbaut. Und das Spannende ist, die funktionieren die meiste Zeit im Leben. Wenn alle so tun, als ob es das ist, dann ist es so. Aber es gibt immer Sonderfälle und das haben wir ja auch in dem letzten Podcast zusammen ja auch mal diskutiert. Alle Krisenfälle, die wir haben, Wirecard, das sind ja immer so Einblicke, wo man sieht, jetzt wären Momente, wo man sieht, wir wissen doch alle, dass wir nicht genau wissen, ob es stimmt oder nicht stimmt. Wir wissen doch alle, es könnte auch anders sein. Und wir wissen doch, dass ganz vieles von dem, was wir uns an Landkarten bauen, dass das eigentlich nur Landkarten sind.
Mhm. Jetzt hatte ich ganz vergessen, dass ihr euch beide vorstellt. Mhm. Deswegen würde ich hier gleich nochmal die Kurve machen zum Tim. Weil Tim, du bist ja nicht dein Leben lang systemischer Berater gewesen, sondern du warst ja auch mal auf der anderen Seite. Absolut. Deswegen glaube ich, ist hier eine gute Gelegenheit, dass du dich vielleicht nochmal kurz vorstellst. Und wenn du möchtest, musst ja nicht sagen, wo das genau war, vielleicht nochmal kurz deine Erfahrungen auf der anderen Seite schilderst, wo du dir klar darüber wurdest, dass es nicht alles rational ist.
Ja, also vielleicht zu meinem Lebenslauf. Ich habe mal Mathematik und Informatik studiert, so ging es los. Erste Berufsjahre bei McKinsey verbracht, in der Beratung tatsächlich angefangen, dann die Seiten gewechselt. Ich war lange Jahre bei Tchibo tätig in unterschiedlichen Positionen, Unternehmensentwicklung, Innovationsmanagement, auch im Controlling. War dann Geschäftsführer in der Reisebranche einige Jahre, war Vorstand bei Xing von 2013 bis 2018 und habe mich danach dann selbstständig gemacht. Und ja, also wenn man das mal guckt, wenn du so fragst, wie ist das auf der anderen Seite? Wenn man da denn die Kollegen beobachtet, nehmen wir zum Beispiel das Thema ja interne Revision. Wenn man da so schaut, dass man hat ja im Grunde genommen immer, so habe ich das wahrgenommen, einen Doppelauftrag. Ne? Weil auf der einen Seite hat man natürlich diese Idee, dass eine Revision zu Recht ja dafür sorgen soll, dass alles ordentlich zugeht, dass das passt und möglicherweise auch Praktiken aufzudecken, wo man sagt, das ist eigentlich für uns nicht so gut. Das wäre eine interne Perspektive. Und gleichzeitig ist das ja auch die Vergewisserung dafür, nach außen hin zu signalisieren und zu zeigen, dass das hier alles gut läuft. Und man hat ja diese Unterscheidung zwischen innen und außen. Und ich glaube, das ist ein Bereich, den man in der internen Revision auch eben sehr stark sieht. Nach innen möchte man gerne alles wissen, nach außen bitte nichts erzählen.
Ja, ja, klar, natürlich. Gibt es ja auch Geschäftsgeheimnisse und so weiter und so fort. Und ich muss auch sagen, als ich in der Revision begonnen habe, habe ich gedacht, boah, voll cool, jetzt checke ich endlich, wie ein Unternehmen funktioniert. Ja. Und dann hatte ich ganz kurz den Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich's. Und dann kam aber lange Zeit diese Phase, wo ich dann sagen muss, wieso funktioniert es eigentlich trotzdem? Mhm. Aber ich glaube, das ist wieder eine super Überleitung zu dir, Thorsten. Kurz zu dir.
Ja, Thorsten Groth, ich bin Geschäftsführer und geschäftsführender Gesellschafter von Sima Viva Friends, einer systemischen Organisationsberatungseinrichtung und mache schon seit 20, 30 Jahren das, was ich jetzt mache. Ich vermittle Systemtheorie für die Praxis und berate und begleite Familienunternehmen und Konzerneinheiten in Veränderungsprozessen. Und daneben bin ich im Karl-Auer Verlag noch für die Reihe Organisation und Managementberatung tätig. Das sind so meine beiden hauptsächlichen Felder. Vermittlung von Theorie und Beratung und immer mal wieder mit ein bisschen Theorie unter den Teppich gucken, was da sonst eigentlich immer darunter gekehrt wurde.
Aber ich glaube, du hattest noch nicht so viel Erfahrung mit der internen Revision so live erlebt in Beratungen.
Nein, ich habe noch nicht so viel. Ich habe natürlich in der Begleitung von Unternehmensleitungen oder so haben wir natürlich immer diese Grundfragen, die wir heute hier diskutieren. Also wie werden Paradoxien verdeckt? Wie werden in Verwaltungsräten, im Beiräten, in der Geschäftsführung, wie werden Entscheidungen getroffen? Da bin ich ja manchmal sehr, sehr nah dran. Und wie wird es anschließend nach außen kommuniziert? Also das ist so mein hauptsächliches Feld. Und von dem aus kann man, glaube ich, auch ganz gute Rückschlüsse ziehen, prinzipiell auf das Problem und das Thema, das wir jetzt hier gerade haben. Wie funktioniert eigentlich das Entscheiden? Wie funktionieren eigentlich Erkenntnisprozesse?
Jetzt muss ich den Tim aber trotzdem noch mal fragen. Deine Erfahrung mit interner Revision. Also auch wenn du als ehemaliger Controller viel Verständnis wahrscheinlich hast für die interne Revision, war wahrscheinlich trotzdem nicht immer schön, dann die Berichte zu kriegen, oder?
Ja, absolut. Und gleichzeitig ist das so, wenn ich so in bestimmten Phasen gucke, man war dann ja nicht nur der Empfänger, manchmal war man der Begleiter. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als ich in der Unternehmensentwicklung bei Tchibo in der Holding war. Da war es dann tatsächlich so, dass die Revision auch in der Holding aufgehangen war, nicht in der Tochtergesellschaft der GmbH. Und dann hat man ja nochmal eine andere Art und Weise der Verstärkung gehabt. Wo erzählt man eigentlich wie und was? Und man hat ähnliche Phänomene ja dann auch immer, wenn man Vorstand war bei Xing zum Beispiel. Und wenn es dann um den Jahresabschluss geht und der Wirtschaftsprüfer kommt und einem dann ja auch dieses Spiel, was man da hat, wo steht man denn eigentlich, wie passt das? Man hat diese Vorstellung, dass man natürlich auch der Wirtschaftsprüfer sagen sollte, welche Sachen möglicherweise nicht so gut passen. Man will dafür sorgen, dass es besser wird. Also dieses Spannungsfeld, was da drin ist, das hat man da tatsächlich auch immer wieder erlebt.
Okay. Damit es also alle gut nachvollziehen können, die aus der internen Revision sind, spreche ich jetzt mal das Thema risikoorientierte Prüfungsplanung an. Als ich nämlich euer Buch gelesen habe mit Inszenierung und Invisibilisierung, kam mir die ganze Zeit risikoorientierte Prüfungsplanung, risikoorientierte Prüfungsplanung. Also worum geht's? Ich arbeite ja in einer Bank und bei Versicherungen ist das ganz genauso und die Best Practices der internen Revision sagen auch, innerhalb von X Jahren ist bitte alles zu prüfen. So, und alles könnt ihr euch ja denken, alles ist echt viel. Also alles schafft man einfach nicht. Man hat ja auch nur ein bestimmtes Budget, bestimmte Manpower, bestimmte Qualifikationen. Also, wie muss man das machen? Und bei Banken ist es eben so, dass sie sagen, okay, wir erwarten von euch, ihr prüft alles innerhalb von 3 Jahren. Ihr sagt uns, woraus euer Prüfungsuniversum besteht, erzählt uns, also, oder weist es uns nach, dass es vollständig ist. Aber ihr dürft risikoorientiert vorgehen. Das heißt, manche Dinge prüft man jährlich oder alle 2 Jahre oder alle 3 Jahre. Je nachdem, was für ein Risikogehalt es hat. So, und dann stellt sich die interne Revision hin, stellt erstmal ihr gesamtes Prüfungsuniversum auf und sagt, das ist alles. Darüber wird dann ein mehr oder weniger guter Nachweis geführt, dass man wirklich sagt, dass das ganze Unternehmen kann ich nach Organisationsbereichen nehmen, kann ich nach Prozessen machen, kann ich vielleicht nach irgendwelchen neuen Regelungen oder sonst was aufstellen. Da ist man völlig frei. Und dann habe ich die einzelnen Themengebiete und die muss ich dann gewichten, also Controller wird es kennen. Also da bin ich dann auch frei, wie ich es mache. Wie entwickelt sich der Kontext oder bei mir das regulatorische Umfeld? Was sind die inhärenten Risiken? Wie gut sind denn die Kontrollen? Wie sieht es vom Personal aus? Und da kann ich Kriterien aufstellen, wie ich möchte, die ich dann irgendwie gewichte. Hinterher kommen dann irgendwelche Zahlen raus, wo ich dann auch wieder Grenzen ziehe. Und das ist jetzt jährlich, alle 2 Jahre, alle 3 Jahre. Ich habe in verschiedenen Banken die Entwicklung von dieser risikoorientierten Prüfungsplanung miterleben dürfen. Und diese Zahlen müssen ja irgendwie kalibriert werden. Und eigentlich ist meine Erfahrung, dass es immer so gemacht wurde, es darf am Ende nur das rauskommen, was ich auch leisten kann. Sonst habe ich ja ein Problem, weil dann bin ich ja unvollständig. Das ist das eine. Und dann muss man ja auch sagen, ja, okay, was mache ich denn da? Wie kann ich denn das nachweisen, ob das passt? Und das wurde eigentlich in jeder Organisation, wo ich war, auf das interne Bauchgefühl kalibriert, dass man sagt, ja, okay, das habe ich ein gutes Gefühl, das kommt hin. Und das Zweite ist, wenn irgendwie etwas passiert, also keine Ahnung, Wirecard, Drittparteiengeschäft existiert nicht, dann wäre es schon geschickt gewesen, wenn da so viel Erträge kommen oder auch Risiken drin sind, dass man das mal geprüft hat. Also dass wenn praktisch ein Thema hochploppt, dass dann gesagt wird, ah nee, wir als interne Revision haben es aber geprüft. Sonst müsste man eben sein Prüfungsuniversum wieder anpassen. Jetzt habe ich ja schon relativ viel verraten, also führt mal bitte jetzt aus, wo ist die Inszenierung, wo ist die Invisibilisierung bei diesem Ding?
Naja, alles das, was du tust und alles, was du das Ganze nennst, könnte man sagen, ist die Inszenierungspraxis. Und die Invisibilisierung ist, dass dein Ganzes nur ein Teil ist. Also würde ich jetzt so ganz, ganz vereinfacht sagen. Die Idee, vielleicht nochmal für diejenigen, wieso kommen wir auf diesen Titel? Diesen Titel haben wir Da haben wir uns inspirieren lassen von einem Religionssoziologen, Detlef Pollack. Und Detlef Pollack hat sich mit der Kirche beschäftigt und mit der Kommunikation vom Glauben und hat gesagt, die ganze kirchliche Kommunikation ist eine hauptsächlich Inszenierungspraxis und Invisibilisierungspraxis. Man inszeniert Glauben, man inszeniert einen Gott und man dunkelt ab, man invisibilisiert den Umstand, dass es ihn womöglich vielleicht gar nicht geben könnte. Zumindest kann man ihn nicht wirklich sehen. Und man muss also jetzt was anderes an die Stelle setzen und man übertreibt jetzt die Inszenierung, also Gottesdienste und die Kirchen werden größer und noch höher. Das heißt, das ist erstmal diese Kernidee. Man macht das eine größer und vollständiger, weil man im Kern eigentlich weiß, dass es das gar nicht ist. Und jetzt können wir anfangen zu überlegen, all diejenigen, die das praktizieren, was du gerade angedeutet hast, die würden doch beim Kaffee in der Pause unter Kollegen sagen, wir alle wissen doch, dass wir nicht vollständig sein können. Wir alle wissen doch, dass wir nur die Risiken jetzt hier bewerten können, die gar nicht so riskant sind. Weil ansonsten hättest du sie ja nicht. Also du hättest natürlich Schwierigkeiten zu sagen, alle Risiken. Jetzt wäre ja das Spannende, wie offen geht man professionell jetzt damit um? Und ich glaube, intern wissen ganz viele darum, also das, was wir jetzt Paradoxie nennen, dass du so eine Art unmöglichen Auftrag hast. Aber nach außen hin wird es oftmals anders praktiziert und anders erzählt. Und das sind die zwei Felder, die uns interessieren. Wofür ist es funktional, dass man so viel Inszenierung macht, um eine Idee zu verdecken, dass es vielleicht gar nicht so ist, wie es ist? Und was ist aber auch der Nachteil davon? Wo fangen jetzt Mitarbeiter auch an oder wo wird die Entscheidungsqualität schlechter, weil man eigentlich sich mehr mit der Inszenierung beschäftigt als vielleicht mit intelligenteren Entscheidungsprozessen? Denn die Inszenierungspraxis, die frisst ja auch viel Zeit und Aufwand. In der Zeit könnte man ja auch anderes machen.
Also was man vielleicht noch ergänzen kann, wenn man mal schaut, was wird auf der obersten Ebene inszeniert, ist das Sicherheit. Weil dafür sind sie ja da. Ne? Es soll sicher sein. Und es wird so getan, als ob man das erreichen könnte. Der paradoxe Auftrag, der dahinter steht, der invisibilisiert wird, ist, schaffe risikoloses Risiko. Aber wie soll das gehen? Na, also die Tatsache an sich, dass es Risiko gibt, diese Anerkennung sagt ja schon implizit, dass irgendetwas übrig bleibt, was ich eben nicht im Griff habe. Aber das kann man nicht zugeben.
Na gut, der Auftrag ist schon, alle Risiken in regelmäßigen Abständen im Blick zu haben. Also eigentlich kann man ja als interne Revision dann auch nur verlieren.
Ja, weil das ein unmöglicher Auftrag ist. Es geht nicht. Wenn dieser Auftrag möglich wäre, dann wäre ja kein Risiko mehr da, weil man es ja im Griff hätte.
Ja, beziehungsweise man würde praktisch alles, was sowieso gemacht wird, 1:1 nochmal kontrollieren müssen und überlegen, ob die Kontrollen an sich sinnvoll, zielführend, wirksam und so weiter sind.
Genau, und das wären ja auch nur die Sachen, die man schon kennt. Was ist mit den Risiken, die einem überhaupt gar nicht bewusst sind? Also auch das wird ja, wenn du so willst, durch diese Praxis invisibilisiert. Ne? Dass es ja auch durchaus Sachen geben könnte, die man nicht kennt. Ja, also das ist aus logischen Gesichtspunkten schon überhaupt nicht kontrollierbar.
Also klar, das haben wir ja gesehen. Gut, Pandemie, da kann man sagen, okay, da gibt es auch Vorschriften dafür, dass man einen Notfallplan haben muss, ist klar.
Ja.
Auch für so etwas wie eine Pandemie. Ich glaube, dass jedes Unternehmen in der Praxis gemerkt hat, ups, da müssen wir vielleicht jetzt doch etwas anderes machen, als wir gedacht haben. Ja. Oder auch die Auswirkungen vom Ukraine-Krieg.
Ja.
Die konnte ja auch keiner abschätzen. Also mir war jetzt zum Beispiel nicht bewusst, wie wichtig die Ukraine als Kornkammer ist und dass ich deswegen dann, keine Ahnung, der Weizenpreis sich verdoppelt oder irgendwie sonst was passiert.
Genau. Rein logisch ist es nicht möglich, dass eine Unternehmensrevision alle Risiken, die es auf der Welt gibt, verarbeiten zu können. Also wenn das so wäre, müsste diese Einheit so komplex sein wie die Welt drumherum. Das geht nicht. Ja, und das ist das Grundproblem, was man hat, weil man die Komplexität der gesamten Welt nicht verarbeiten kann, weil man dafür nicht die Kapazität hat, muss man Modelle bauen und Modelle vereinfachen. Und man hofft darauf, dass sie auf eine gute Art und Weise, nützliche Art und Weise vereinfachen. Da kann man sich natürlich aber nie sicher sein.
Mhm. Okay, das heißt jetzt, was ratet ihr mir, damit ich meine Inszenierung sozusagen formvollendet hinbringe? Müsste der Inszenierung noch mehr Gewicht geben, noch mehr Begründungen reinschreiben, meine Gedanken und Motive, die mich dazu bewegt haben, irgendetwas mit irgendwelchen Kriterien zu versehen? Oder was sollte
ich? Also, wo ich dran hingucken würde, ist, sich erstmal dieser unmöglichen Aufgabe überhaupt bewusst zu sein. Und zu gucken, in der internen Revision, wir haben ja gesagt, es geht immer um Entscheidungen, es sind ja eigentlich zwei Sachen, die ihr verarbeitet, Verantwortung und Verantwortlichkeit. Das eine Thema, woran ihr interessiert seid, ist, nur auf eine gute, so gut wie mögliche Art und Weise Vorsorge zu treffen. Wohl wissen, dass das nicht geht, wir versuchen es ja trotzdem, um dann eben möglichst Risiken auszuschließen. Das ist das Thema Verantwortung. Und dann habt ihr gleichzeitig das Thema, dass ihr für das Sorgen der Sicherheit verantwortlich gemacht werdet. Und zwar von außen, von externer Prüfung zum Beispiel oder der BaFin oder was auch immer. Mhm. Und das ist ein zweiter Auftrag, um den es geht. Ne? Da geht es ja nicht darum, dass es sicher ist, sondern dass es sicher scheint. Also dass zumindest die von draußen sagen und ihr sagen könnt, ihnen gegenüber, wenn ihr zur Verantwortung gezogen werdet, wir haben alles Mögliche gemacht. Mhm. Und was da sicherlich gut ist, und ich vermute mal auch du wirst das in deiner Praxis machen, dass man in solchen Situationen darauf sorgt oder versucht, eine gemeinsame Wirklichkeitskonstruktion zu schaffen, wo alle beteiligten Parteien sagen, so passt das für uns. Das heißt also, ihr guckt hin und versucht die Gesetze und Vorgaben, die es gibt, zu interpretieren. Was heißt das denn? Wo haben wir denn möglicherweise noch Spielraum? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man damit hinguckt und sagt, sind denn die Sachen, wenn man einen konkreten Prüfer hat, einen extern, wo guckt der denn hin? Hat er letztes Jahr auch gemacht, nächstes Jahr macht er das wieder. Was ist da denn relevant? Also was man schaut ist, wie ist dessen Wirklichkeitskonstruktion? Wie schaut der da drauf? Welche Einteilungen macht er? Was ist ihm wichtig und so weiter? Und dann stellt man sich darauf ein und kalibriert sich darauf, weil das ist die relevante Umwelt, die man hat. Und das ist natürlich hochnützlich.
Da merkt man auch, dass du das live erlebt hast, weil der Blick natürlich wirklich auf den Prüfer geht. Oh Mist, neuer Prüfer, wo guckt der denn jetzt hin? Oh, an der und der Stelle nochmal nacharbeiten, dass der Ruhe gibt.
Genau, und was man damit sieht, dass all diese ganzen Dinge, die wir haben, nicht objektiv gegeben sind, sondern von jedem anders verstanden und eben auch anders konstruiert werden. Ne? Und wenn man nochmal zurückkommt, auch auf deine Frage ganz am Anfang, diese Inszenierung, wenn du sagst, ja, wann haben wir alles? Also nach welchen Kategorien machen wir das denn? Hattest du ja gesagt, Kundengruppe, Risikoklassen, Prozesse, wie auch immer. Das kann man alles so machen, kann man auch anders machen. Worauf es drauf ankommt, kann man sich darauf einigen. Ne? Dass von beiden Seiten gesagt wird, wenn ihr das so macht, passt es.
Okay, also der Tipp an alle Revisorinnen und Revisoren, mit dem Prüfer sprechen und gucken, ob es so passt. Und natürlich Best Practices setzen sich auch durch.
Alles klar. Genau, und dann ist es ja immer die Frage, wie geschickt man sowas spielt. Gehe ich da hin und sage dem, pass mal auf, das ist ja sowieso nur alles konstruiert, wir müssen hier irgendwie miteinander zurechtkommen, wird vielleicht bei vielen nicht funktionieren. Ne? Also das heißt, man muss dieses Fingerspitzengefühl haben, auf eine gewisse Art und Weise solche Sachen zu testen, anzusprechen, in den Raum zu stellen, hypothetisch zu gucken, mal schauen, wie der andere reagiert und sich natürlich gegenseitig immer zu versichern, dass es darum geht, absolute Sicherheit zu schaffen. Natürlich, auch wenn man weiß, dass das nicht geht, aber das würde man niemals in Frage stellen. Offiziell jedenfalls nicht. Das ist ja auch das, was Thorsten gesagt hat. Ja, wenn man gefragt wird, wird man sowas natürlich nicht zugeben. Die Schauseite. Ja, wenn das dann irgendwie mal beim Bier ist oder wenn man pensioniert ist, da kann man schon ein bisschen ein paar andere Sachen erzählen. Da ist man auch nicht mehr in der Verantwortung.
Ja, genau. Dann, außer du willst noch was dazu sagen, Thorsten?
Na, mir kommt ein Begriff in den Sinn und das ist auch ein Paradoxiedenker, der diesen Begriff geprägt hat und das ist der Begriff der Spielfähigkeit. Ich glaube, das, was Tim gerade genannt hatte, hat viel mit Spielfähigkeit zu tun. Also handeln und wissen, dass wir eigentlich einen unmöglichen Auftrag haben und es trotzdem ganz so gut wie möglich machen. Das klingt banal, aber für mich ist das in meiner beraterischen Arbeit das Entscheidende. Wenn wir alle wissen, dass wir eigentlich einen unmöglichen Auftrag haben als interne Revision, können wir trotzdem spielfähig sein. Wir können das so gut wie möglich machen, aber wir alle wissen, dass wir da auch ein bisschen tricksen müssen. Und alle Wirtschaftsprüfer wissen doch auch, dass sie nicht genau wissen können, was in der Organisation los ist. Aber dieses ganze Kantinen oder man, so wie Tim gerade eben gesagt hat, dieses Rentnerwissen, holt man das früher in die Prozesse rein und kann damit, das wäre jetzt Teil der Spielfähigkeit, metakommunikativ würde man jetzt als Berater sagen, in die Metakommunikation mit rein. Das kann meistens dafür sorgen, dass die Beteiligten ja dann auch befreiter, aber auch irgendwie intelligenter agieren, bevor der eine so eine Inszenierungspraxis macht und sagt, oh, ich baue mir das, ich weiß zwar, es ist nicht alles genauso richtig, aber ich baue das mal so hin und hoffentlich sieht er das nicht. Und der andere baut da was hin. Das heißt, jeder läuft ja eigentlich auch immer mit einem schlechten Gewissen durch die Gegend, weil er eigentlich weiß, dass er das nicht genau so macht, wie er es eigentlich tun sollte und wie es für den Fall, dass es jetzt wirklich schief geht, wie es ihm auch zugeschrieben wird. Also das ist ja dann die Dauerbelastung. Ich frage in meinen Beratungen jetzt immer mal, wer schläft denn bei Ihnen schlecht, wenn so etwas jetzt praktiziert wurde? Denn irgendwo diese Inszenierungspraktiken, die laufen ja die meiste Zeit gut und ganz viele laufen durch und fragen sich dann, hoffentlich fällt das so lange nicht auf, bis ich weg bin von an dieser Stelle und hoffentlich fällt es mir auch danach nicht vor die Füße. Und dann ist es ja viel befreiender, wenn man dann sagt, lass uns dieses Wissen, dass wir eigentlich alle einen kleinen unmöglichen Auftrag haben, lass uns das doch in den Prozess reinholen.
Mhm. Das könnte ich mir auch mal überlegen, diese Frage zu stellen, wer schläft denn alles schlecht? Ich glaube aber, da bekomme ich nicht eine wahre Antwort.
Aber die heiße Kartoffel wird ja weitergeschoben. Das heißt, wir haben es ja ganz oft damit zu tun, dass man sich dann auf eine Art mit Verfahren absichert und man sucht sich genau die Verfahren und man kann Fürsorge dafür treffen, dass der aktuelle Bericht, auch wenn er sich zukünftig als nicht ganz richtig herausstellt, zumindest verfahrensmäßig richtig war. Das heißt, und so werden die Sachen ja weitergeschoben.
Genau, also ein Beispiel aus der internen Revision ist, Hauptsache ich schreibe es auf in den Bericht, die Art und Weise, wie ich es formuliere, da bin ich ja etwas variabel. Und dann ist es auch so, wenn ich eine Feststellung treffe und sage, es ist nicht in Ordnung, da gibt es dann verschiedene Stufen, wie schlimm es denn ist, dass ich dann noch eine hübsche Begründung reinschreibe, warum es vielleicht super schlimm aussieht, aber in dem Fall gar nicht so schlimm ist, weil, keine Ahnung, die Zugriffsrechte zwar nicht weggenommen wurden, aber der Mitarbeiter das Haus verlassen hat und nur intern sich einloggen könnte oder keine Ahnung was. Dass man sozusagen über so einen Dreh dann nochmal es harmloser darstellt, um dann auch zu sagen, okay, ich habe es aber reingeschrieben. Ja, dann habe ich mich halt nur in der Bewertung, wie schlimm es ist, vertan und die Sache an sich habe ich aber entdeckt.
Genau, und das sind dann individuelle Lösungsstrategien. Und die Frage ist ja, was ist jetzt das kollektive Ergebnis davon? Man muss sich ja immer wieder fragen, wie schaffen es eigentlich Organisationen, in eine Insolvenz reinzulaufen? Wie schaffen sie es eigentlich, in eine Liquiditätskrise reinzulaufen? Und zuweilen auf eine Art und Weise, dass das für ganz viele überraschend kommt.
Ja, erzähl mal.
Ja, man müsste ja eigentlich sagen, dass alle Instrumente, und da ist ja Revision nur die eine, also kannst ja auch von Controlling über alle möglichen anderen Kennzahlensystemen, die wir haben, die müssten einem doch eigentlich die Sicherheit geben, dass das nicht passieren kann. Also ich habe einen Familienunternehmensfall vor Augen, schon ein bisschen länger her. Da hing es am Ende dann am SAP-Programm, dass die ganzen Lagerbestände im SAP-Programm, ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber die Grundfrage ist ja wieder gleich, weil letztlich der SAP-Berater, der wusste ganz genau, dass die Sachen nicht so wirklich da so reinpassen, aber das SAP-System, das musste jetzt erstmal nochmal richtig eingebaut werden, auch tiefer verankert werden und dann gab es Probleme mit, die Bestände da gut einzupflegen und dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, wenn die falsch eingepflegt sind, dass das dann irgendwann auch finanziell nicht mehr so passte und irgendwann war das Unternehmen dann relativ schnell illiquide, aber es lag eigentlich daran, dass das Controlling-Wissen eigentlich verdeckt wurde die ganze Zeit. Es war ja nicht so, dass es vollkommen unbekanntes Problem war. Nur jede Stelle für sich genommen hat das Problem irgendwie so weit weitergeschoben. Auch Einzelne vor Ort wussten irgendwie auch schon, dass die Lagerbestände irgendwie nicht mehr passten. Das heißt, wir müssen uns ja überall diese Abfolge von Inszenierungspraktiken angucken. Und in der Summe passiert dann etwas, wo sich alle anderen von außen fragen, das kann doch gar nicht sein. Wieso haben wir denn all diese Stellen, die uns die ganze Zeit kontrollieren?
Und was war dann das Funktionale dran an dieser Inszenierung?
Was uns ja immer wieder interessiert, ist erstmal generell, was ist die Funktionalität der Inszenierungspraktiken? Aber in diesen Fällen ist es ja ganz oft so, dass bestimmte entweder einzelne Funktionsträger oder Rollenträger oder aber auch Abteilungen für sich genommen erstmal das Problem lösen, indem sie so tun, als ob, im weitesten Sinne. Und da, also so tun, als ob heißt dann, wir haben alles im Griff und das läuft. Und hinterrücks wissen alle, so genau wissen wir gar nicht, ob die Zahlen stimmen, aber wir schreiben es so auf, dass es irgendwie eine schlüssige Geschichte ergibt. Und dann wird es erstmal weitergereicht. Für die Einzelnen ist es dann eine Lösung, ist es funktional. Und in der Summe, in der Abfolge wird es dann irgendwann dysfunktional.
Also was du sicherlich hast aus meiner Perspektive bei all diesen ganzen Sachen, wo es um Sicherheitsaspekte geht oder auch Compliance und so, wenn man diese strikt sich an diese Sachen hält, an die Prozesse, all das, was manche Leute dann ja auch als sehr anstrengend erleben, möglicherweise zu Recht, die Funktion davon ist, dass niemand mehr einzeln individuell verantwortlich gemacht werden kann. Die Verantwortung ist so weit diffundiert, dass man sagen muss, war irgendwie der Prozess. Man kann dann sagen, oh, das war jetzt Pech oder wie auch immer. Also niemandem kann ein Vorwurf gemacht werden. Das ist das Funktionale, was man davon bekommt. Und die Entscheidung, die man dann so trifft, die konnte man dann noch auf die Art und Weise treffen. Der Preis, den man bezahlt, ist, dass das natürlich ein hoher Ressourcenverbrauch ist, den man dafür hat. Und möglicherweise gibt es bestimmte Entscheidungen, die man dann doch nicht mehr trifft oder bestimmte Risiken, was Thorsten ja auch angedeutet hat, die man dann nicht mehr sieht. Das ist dann wieder das Paradoxe daran, weil man ja diesen Doppelauftrag hat. Dadurch, dass man so die ganze Zeit versucht, Risiken zu verhindern, werden sie ja praktisch in den Untergrund gedrängt. Und deswegen haben sie keine Chance, sichtbar zu werden. Und wenn man daraus dann eine Suchrichtung machen möchte, dann ist es ja schon die Frage, mit welchem minimalen Aufwand gelingt es uns nach außen dafür zu sorgen, dass uns zugeschrieben wird, dass wir unseren Laden im Griff haben und uns drum kümmern. Und auf welche Art und Weise gleichzeitig lassen wir es intern zu, dass über Probleme gesprochen werden kann, dass die sichtbar gemacht werden können, dass wir diese Probleme auch angehen können.
Das Beispiel hat mich jetzt gerade an Wirecard erinnert und da habe ich in der Zeitung gelesen, das war jetzt wohl bei diesem Gerichtsprozess, dass dem Controller Zahlen schon mal auf Zuruf übermittelt wurden. So nach dem Motto, wow, der Marshall-Leck hat jetzt noch einen super tollen Riesenauftrag abgeschlossen. Ja, Unterlagen sind noch nicht da, aber pflegt doch schon mal ein. So, und das war dann immer ein noch größerer Auftrag und noch größerer Auftrag und immer so kurz vor knapp, dass man es gerade, wenn man es noch eingepflegt hat, hingekommen ist und ob dann die Unterlagen kamen oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Also das erinnert mich halt sehr stark daran. Und ich habe selber auch in meiner Revisionszeit das mehrfach erlebt, dass alle sich an ihre Arbeitsanweisung gehalten haben, aber trotzdem ein Schaden eingetreten ist. Weil es einfach insgesamt nicht zusammengepasst hat. Und da komme ich jetzt noch zu einem Punkt, der mir bei eurem Buch auch aufgefallen ist, weil ja für eine interne Revision immer so diese Frage ist, was ist noch angemessen, was ist nicht mehr angemessen, was ist noch funktional, was ist dysfunktional. Das sagtest du ja, glaube ich, auch gerade, Thorsten. Wie geht ihr denn mit diesem Punkt um? Also was ist das, vielleicht auch Kriterium dafür oder ein Anzeichen dafür, dass etwas nicht mehr angemessen ist?
Also erstmal würde ich immer die Frage stellen, für welches System oder für welche Partei oder für welchen Stakeholder ist das sich angemessen oder fühlt sich das als dysfunktional an? Und da gibt es dann in der Regel große Unterschiede, je nachdem, wo man hinschaut. Allgemein kannst du erstmal da hingucken, wenn eine Paradoxie, nämlich zwei Sachen sollen gleichzeitig gemacht werden, aber das geht sich irgendwie nicht aus und man bekommt das nicht hin. Beim Entscheiden, man soll sich für das eine entscheiden, dann kann man das andere nicht machen, was man aber eigentlich auch machen will und man oszilliert sozusagen zwischen diesen beiden hin und her. Wenn das problematisch wird, ne, in dem Augenblick, wenn es nämlich blockiert und man nicht mehr weiter vorankommt, das wäre dann der Augenblick, dorthin zu gucken, ne? Nee, dann wird es dysfunktional, ne? Wenn du eine Blockade feststellst und man den Eindruck hat, dass keine Entscheidungsfähigkeit mehr vorhanden ist.
Ihr kommt ja als Berater erst rein, wenn ihr gerufen werdet, sprich die Blockade ist ja schon da. Jetzt beobachte ich die Organisation von innen und erkenne eine Entwicklung, die meistens fließend ist, sagen wir mal. dass sich sowas langsam einschleicht und es baut sich aus, es baut sich aus. Und dann kommt so diese Diskussion hoch, dass die interne Revision große Zweifel dran hat, dass das alles noch funktional ist.
Hm.
Die Fachbereiche oder die Revisionspartner aber der anderen Meinung sind, nämlich, passt alles. Was regen Sie sich auf? Wie beurteilt ihr das oder nehmt ihr diesen Auftrag dann so hin? Weil ich habe mal gehört, nehme nie den Auftrag, den du zu Beginn erhalten hast. Meistens muss man den ja nochmal nachverhandeln oder den Auftrag klären. Wie macht ihr das?
Ja, einen ganz genauen Auftrag habe ich da auch jetzt noch gar nicht gehört. Als Berater habe ich immer noch ein zweites Spielfeld vor Augen, nämlich das, was wir jetzt die meiste Zeit hier thematisch, sachlich jetzt diskutieren, spiegelt sich ja auch irgendwo in der Sozialdynamik. Das, womit wir oftmals zu tun haben, ist ja, dass die beteiligten Akteure von solchen paradoxen Fragestellungen entweder individuell oder kollektiv so weit in Anspruch genommen werden, dass sie in Konflikte kommen. Das heißt, wenn ich einen unmöglichen Auftrag habe, wie wir es hier gerade schon diskutiert haben, als interner Revisor etwas tun zu müssen, von dem ich weiß, dass ich das gar nicht kann, habe ich eigentlich einen inneren Konflikt. Wenn ich mir Abteilungen angucke, dann gibt es immer wieder zwei Parteien, die jetzt die zwei Seiten der Paradoxie eher einnehmen. Und das wäre jetzt womöglich, ich wäre jetzt mehr am Vermuten jetzt in eurem Bereich, vielleicht diejenigen, die sagen, so ein bisschen diesem Credo der Unabhängigkeit und Objektivität und richtigen Genauheit folgen und sagen, wir müssen das alles ganz genau machen. Und es gibt andere, die sagen, hey, wir müssen das pragmatisch hinkriegen. Also meistens in unserer Beratungspraxis haben wir es damit zu tun, dass die Beteiligten eigentlich die Paradoxie konflikthaft austragen.
Ja gut, das wäre dann sozusagen die interne Revision, will es richtig und genau und wirklich richtig beurteilen können. Mhm. Und der Fachbereich sagt, ja, das muss man doch pragmatisch sehen.
Genau, aber das wären jetzt die Spielfelder. Entschuldigung, das sind die Spielfelder. Entweder bildet sich die Paradoxie innerhalb der Abteilung ab oder aber zwischen Abteilungen. Und jeder geht auf die eine Seite, aber sie alle müssen, und jetzt kommen wir ja zu diesem Wert, was wir mit Spielfähigkeit genannt hatten, man könnte auch sagen, Paradoxiebewusstheit einführen unter den Beteiligten. Man muss den Beteiligten dann deutlich machen und mit ihnen daran arbeiten, dass sie eigentlich einen paradoxen Auftrag haben und müssen diese Paradoxie auch benennen. Es gibt auch ein bisschen auch Querverbindungen zu dem, was vielleicht ja auch schon bekannt ist. Das macht man in der Konfliktarbeit ja auch so. Also nicht die Beteiligten haben einen Konflikt miteinander, sondern der Konflikt hat die Beteiligten. Und das ist etwas, so ähnlich denken wir das auch in dem Buch. Die Paradoxie schafft sich die Spieler und sorgt für Dauerkonflikte. Und erst, wenn die Beteiligten sehen, uns treibt auch immer wieder die Paradoxie um zwischen Genauigkeit und Angemessenheit, dann müssen die beteiligten Akteure sich dieser Paradoxie bewusst sein. Und dann fangen wir an, die Praxis nochmal wieder ganz neu aufzuräppeln und ganz neu zu bewerten.
Und dann würde man sagen, okay, wie pragmatisch darf es denn sein? Und wo ist Ende Gelände? Und wo ist ein Minimum an Korrektheit notwendig?
Naja, wenn du das mal guckst, ich glaube, wenn man jetzt interne Revision macht und man macht das auf eine Art und Weise, dass man frustriert wird und vielleicht nicht ganz so erfolgreich ist, dann wäre das vielleicht so, dass man sagt, es muss doch alles sicher sein und überall und immer zu 100%. Und dann wird das plötzlich schwierig, weil ja auch der Fachbereich sagt, boah, die nerven ja, das geht ja überhaupt nicht. Wir müssen hier ja auch noch mal irgendwie arbeiten und so viel Zeit haben wir dafür auch nicht und so weiter. In dem Augenblick, wo es gelingt, so wie Thorsten das gesagt hat, beiden Seiten die Berechtigung zu geben. Beide Seiten braucht man, ne? Deswegen haben Unternehmen das ja auch, kriegen ja sogar alle Parteien Geld dafür, ne? Damit sie sich danach dann streiten. Das anerkannt zu haben und zu sagen, wie wollen wir das ausbalancieren, in dem Augenblick, wo einem das gelingt, ist man einen Schritt weiter. Ich kann mich gut erinnern an einen Justiziar, den wir hatten. Der war hochgeschätzt. Von allen Kollegen, von allen Vorstandskollegen, woran lag das? Der hatte ein unheimlich fachliches Wissen und konnte einem auch genau erzählen, was geht und was nicht geht. Aber er hatte das Verständnis auch dafür und man konnte ihm darauf auch bei ihm vertrauen, dass er nicht auf dieser Position war, das müssen wir jetzt mal alles ganz korrekt machen und dann habe ich ein leichtes Leben und das stimmt alles. Sondern diesen Graubereich, dieses Spiel, was da war, das hat er anerkannt und auch gesehen. Und auch in den Diskussionen ist es ihm gelungen, wenn du so willst, auf diese übergeordnete Position einzugehen, das sowohl als auch zu sehen. Und genau deswegen, weil er das so gemacht hat, wenn er an bestimmten Stellen gesagt hat, Jungs, jetzt müsst ihr hier aber mal aufpassen, Da saßen alle gerade in ihren Stühlen und dann wusste man noch, was zu tun ist. Mhm. Und in den anderen Bereichen, wo Spiel war, hat er den Spielraum auch gegeben. Und ja, was damit verbunden war, war natürlich Verantwortung, die er da auch in gewissem Maße persönlich mit eingegangen ist.
Mhm. Wobei ich jetzt doch mal damit aufräumen möchte, dass alle Revisoren immer alles richtig und genau machen wollen. Dass ihr da bloß keinen blinden Fleck habt. Gerade bei Banken geht es ganz, ganz oft um Angemessenheit. Also das ganze Risikomanagement muss immer angemessen sein. Und da glaube ich schon, ja, die interne Revision will etwas konkreter die Angemessenheit bestätigen können oder sehen können. Mhm. Und Dinge, die der Fachbereich noch für angemessen hält, würde die interne Revision schon für unangemessen halten. Aber das ist klar, da sagst du ja richtig, da werden wir ja dafür bezahlt, dass wir uns da professionell mit den Revisionspartnern auseinandersetzen. Wenn wir jetzt mal dieses Beispiel nehmen der internen Revision und dem Fachbereich, wo wir einen Dauerkonflikt haben, der auch, wie wir wissen, niemals endgültig gelöst werden kann, sondern immer wieder unter den aktuellen Kontextbedingungen situativ angeguckt werden muss, würde ich gerne zu eurem Paradoxiezirkel gehen, den ihr ja im Buch dargestellt habt. Wie würde ich denn diesen Dauerkonflikt, der eben Natur der Sache ist, weil Unternehmen so gebaut sind, wie würde ich denn daran gehen? Also da würde ich jetzt erstmal sagen, okay, das Muster, eigentlich müssen wir erstmal sagen, was ist eigentlich das Ziel? Das wäre wahrscheinlich dann, dass man immer einen gemeinsamen Weg noch findet. Oder was wäre das Ziel von so einer Sache?
Na, dieser Paradoxiezirkel, den du da ansprichst, den kann man unterteilen in Zielklärung und dann drei Phasen. Das Ziel muss ja immer so sein, dass wir mit den Beteiligten ein übergeordnetes Ziel finden. Also was ist eigentlich das übergeordnete Ziel, was jetzt interne Revision und Fachabteilung haben? Es muss eine Art Bezugsgröße geben, auf das hin sie sich entwickeln wollen. Das ist immer der Startpunkt. Da landen wir irgendwo beim Unternehmenswohl bei irgendwas, wo beide Ja zu sagen können.
Ja, genau. Da würde ich doch sagen, dass die Interessen des Gesamtunternehmens gewahrt werden müssen.
Ja. Was dann auch passieren kann, ist, wenn dann ein Berater geholt wird, ist, dass plötzlich diese Abteilung bei allen guten Willen irgendwie ein Thema haben, wo sie sich festgebissen haben. Und dann wäre das tatsächlich konkreter, nicht allgemein, sondern sagen, wir sind uns ja eigentlich genau einig, aber weiß ich nicht, bei der Bewertung der Lagerbestände oder bei unseren Prozessen, die wir da in einem internationalen Markt machen wollen oder so, genau da sind wir uns nicht einig und sind schon lange Zeit hier an der Stelle am Ringen, wie wir denn damit umgehen wollen. Und dann hast du natürlich eine Konkretisierung dieses Problems und dann wäre möglicherweise die erste Einladung an einen Berater zu sagen, mach das doch mal weg, hilf uns doch noch mal, dass wir da an dieser Stelle da diesen vermeintlich gordischen Knoten durchschlagen.
Wobei mir ja die Lagerbestände zu einfach sind, weil du gehst ins Lager, zählst nach, siehst, wie viel da ist, da hast du ja ein korrektes Richtig. Also du weißt ja, wie viel im Lager ist. Das sind aber eigentlich nicht diese Konflikte, die ich dauerhaft habe, sondern es ist wirklich eine Frage, noch angemessen, nicht mehr angemessen. Mhm. Da ist es schon so, dass eben...
Aber bei welchen Geschäftsvorfällen?
Risikomanagement zum Beispiel. Das Risikomanagement muss angemessen sein.
Von Bewertung von Finanztiteln, die man hat oder was?
Finanztitel sind ja auch einfach. Bei Aktien hast du ja einen Aktienkurs. Nein, sondern du hast eben...
Unternehmenskredite.
Ja gut, wir können Unternehmenskredite nehmen, aber du hast operationelle Risiken. Dass es irgendwie schief geht. Dass deine Methoden und Verfahren erstmal alles umfassen müssen, was deine Organisation an Risiken haben kann. Und dann hast du halt sowas wie Marktpreisrisiken, also irgendwelche Kurse schwanken, Zinsen schwanken oder sonst was. Dann bei Adressenrisiken, dass der Kreditnehmer schlechter oder besser wird oder vielleicht ganz ausfällt. Und irgendwann ist dann alles, was du nicht mehr fassen kannst, operationelle Risiken. Und das muss halt dann irgendwie alles zusammenpassen. Und dann kannst du in jedes Modell reingehen und sagen, ah, was hast du da für Parameter? Wie hast du das Modell gebaut? Wie hast du nachgewiesen, dass dein Modell auch so ist und auch tatsächlich die Realität so gut abbilden soll, wie wir uns das denken, also wieder Inszenierung. Also reicht die Inszenierung aus, da zu sagen, ja, damit haben wir unsere Risiken gut abgebildet. Das ist eigentlich so eines dieser Themen. Und da scheiden sich halt dann an einigen Punkten die Geister.
Also wenn man den Paradoxiezirkel anwenden wollte, würde man jetzt tatsächlich in dem Beispiel, was du gerade gebracht hast, dann sich konkreter anschauen, um was geht es denn hier? Und was macht ihr denn konkret, wo ihr sagen würdet, das nervt uns jetzt an dieser Stelle? Also im Moment hörte sich das ja zum Beispiel so an, dass du sagst, beschreib das noch genauer und die machen das dann oder machen das vielleicht nicht. Und dann sagst du, nee, aber so passt es mir auch nicht. Und dann geht es wieder hin und her. Also beim Zuhören bei dir eben gerade hörte sich das für mich schon sehr ermüdend an und wiederholend. Ja, so, und das wäre dann sicherlich der erste Schritt, dass man mal versucht, das herauszuarbeiten. Was ist es denn da konkret, in welchem Themenbereich, auf welche Art und Weise ihr das denn da an der Stelle gerade macht?
Ja, genau.
Das
wäre der erste Schritt. Also die erste Runde ist immer, ihr müsst das mal dokumentieren. Dann ist es sozusagen dokumentiert. Dann guckt man dann im Jahr drauf, was habt ihr denn da dokumentiert? Das reicht ja nicht. Ihr müsst da noch mehr dokumentieren. Und dann ist dieses Muster, je mehr ich aufschreibe, umso mehr Angriffsfläche habe ich. Ich will gar nichts mehr aufschreiben.
Mhm. Ja, aber im ersten Schritt wäre das ja dabei, dass wir erstmal gucken, wie geht die Abteilung oder aber auch wenn zwei Abteilungen jetzt konflikthaft miteinander verknüpft sind, wie gehen die jetzt eigentlich damit um? Welches beobachtbare Muster, welche Praxis hat sich jetzt etabliert? In der Praxis findet ja jede Abteilung und auch dann auch die interne Revision eigentlich ihren Umgang mit unmöglichen Aufträgen. Jede Organisation hat unmögliche Aufträge und insofern findet sich überall auch eine Praxis. Und diese Praxis wird auch musterhaft wiederholt. Und als Berater kommen wir ja meistens nur dann dahin, wenn das zu Konflikten kommt. Das ist die erste Phase. Und das ist schon mal ganz wichtig, dass man anfängt, sich nicht mehr persönlich Vorwürfe zu machen, sondern dass man erstmal gemeinschaftlich hinschaut und sagt, wie ist unsere Praxis? Wie sind unsere Muster? Wie spezifisch machen wir das hier? Das werden sicherlich alle auch kennen, die Abteilungen wechseln oder die auch mal von der einen internen Revision zu einem anderen Unternehmen gehen. Die werden überall erleben, dass die Praxis, die tägliche Praxis musterhaft immer doch ein bisschen anders ist pro Unternehmen. Und was wir erstmal machen, ist es, dass wir uns diese Praxis anschauen und auch in der Funktionalität anschauen. Da wären wir wieder bei Inszenierungspraktiken. Der zweite Schritt ist es dann, dass wir uns fragen, um welche paradoxe Fragestellung dreht sich das eigentlich alles? Welchen unmöglichen Auftrag haben wir eigentlich? Und das ist schon ganz spannend, mit den Beteiligten auch daran zu arbeiten. Natürlich erstmal das und ob sie das jetzt teilen mit dem unmöglichen Auftrag. Und wenn ja, wie jetzt eine neue Erklärung im Raum ist. So eine Paradoxie ist ja dann für uns so eine Art Konflikttreiber.
Und man müsste jetzt konkreter gucken von dem, was du gerade besprochen hast. Wie zeigt sich denn jetzt mit dieser anderen Abteilung der Konflikt konkret? Ist es möglicherweise auf Seiten der Abteilung so, dass die sagen, wir haben gar nicht die Zeit, solche Sachen zu machen oder sie sind in der Überforderung oder sie fühlen sich in gewissen Freiheitsgraden eingeschränkt, wo sie sagen, dann können wir nicht mehr gut reagieren. Ich fantasiere gerade, was Sachen da sein könnten, ne? Da gilt es dann in diesem zweiten Schritt, wenn man schaut, was ist denn jetzt diese Kernparadoxie, um die wir hier gerade ringen, geht es darum, die herauszuarbeiten. Um zu sagen, naja, wir wollen auf der einen Seite das und konkret aber auf der anderen Seite jenes. Und da hat man ja offensichtlich bisher eine Praxis gefunden, wie man das löst, wo es ein gewisses Maß an Unzufriedenheit gibt. Wir jetzt dann festgestellt haben mit der, wenn man es paradox gerahmt hat, dass beide Interessen nachvollziehbar sind aus der jeweiligen Perspektive. Gibt den Konflikt, wie Thorsten ihn angesprochen hat, gerade dazwischen. Und in dem Augenblick, wenn man das einmal herausgearbeitet hat und auch das Anerkenntnis, dass beide Perspektiven zulässig sind, in Ordnung sind, man sie auch möglicherweise ja braucht und dann gemeinsam feststellt, das geht sich aber nicht aus im Moment oder auf eine Art und Weise, wie wir das im Moment als sehr anstrengend empfinden, dann ist ja die Voraussetzung geschaffen, dass es nicht mehr die Beteiligten sind, die in dem Sinne schuld sind, sondern die Umstände, wenn man so möchte. Und man kann sich dann auf die Suche machen, was können wir an dieser Stelle gemeinsam ändern, dass wir möglicherweise in einen Zustand kommen, der vielleicht auch nicht ganz optimal ist, weil die Paradoxie wird ja nicht weggehen, aber die zumindest mal für die nächste Zeit für alle Beteiligten tragbarer ist. Und es kann übrigens auch passieren, dass wenn man das macht, man zu der Idee kommt, und das sollte man auch nicht ausschließen, dass die Art und Weise, wie das im Moment gemacht wird, vielleicht sogar die bestmögliche Praxis ist.
Also da kann ich definitiv zustimmen. Persönliche Vorwürfe sollte man nie machen. Man sollte es nie personifizieren, auf beiden Seiten nicht. Also nicht der blöde Revisor oder der blöde Fachbereich oder die blöde Person beim Fachbereich. Es ist ja meistens tatsächlich ein Sammelsurium der Umstände, des Kontextes, der Prozesse. Und von daher ist keine Zeit, Überforderung, fehlende Freiheitsgrade trifft es, glaube ich, immer ganz gut. Damit kann man dann schon weiterarbeiten. Aber wie würde ich denn dann dieses Muster nach eurem Modell dann in dem nächsten Schritt reframen? Oder ist es schon das Reframing, dass ich sage, ja, wir sind uns alle einig, es ist gerade ein bisschen schwierig. Wir als Revision müssen prüfen. Ihr müsst das machen, habt aber auch wenig Zeit. Was machen wir jetzt?
Das ist das Reframing. Das klingt womöglich gar nicht so radikal in der Wirkung, ist aber trotzdem der Unterschied, der einen Unterschied macht. Denn wenn die Beteiligten erstmal wissen, dass richtig ist und falsch ist zugleich, wenn wir etwas richtig machen, ist es gleichzeitig auch immer falsch. Wenn die andere Abteilung etwas richtig macht, ist es für die andere Abteilung falsch. Dann kriegen sie eine neue Erklärung und dann ist das, was wir immer auch hervorheben, die Unmöglichkeit im Raum. Die Unmöglichkeit ist da und die Unmöglichkeit sollte ja jetzt nicht in Depression führen, sondern zu sagen, wir müssen uns von unseren spezifischen Prämissen ein bisschen verabschieden. Wir müssen das alles, ich hatte erst den Begriff der Spielfähigkeit genannt, wir müssen das notwendigerweise alles ein bisschen lockerer sehen und müssen jetzt gemeinsam überlegen, wie wir die beste Balance herstellen. Also ich habe immer noch aus meiner anderen Praxis ja immer Beispiele, die das vielleicht im übertragenen Sinne deutlicher machen. Wenn ich mit Unternehmerfamilien arbeite in der Nachfolge, dann haben die immer den paradoxen Auftrag, ich möchte alle Kinder gleich behandeln und der Leistungsfähige muss in die Nachfolge kommen. Und wenn du diese Paradoxie in die Nachfolgefrage einführst und sagst, wir müssen notwendigerweise die Regeln verletzen, wir können nicht gleichzeitig alle gleich behandeln und den Fähigsten aussuchen. Wie soll das gehen? Und wenn jetzt die Beteiligten, die jetzt in dem Nachfolgeprozess irgendwie auch alle hinzuzuziehen sind, mit der Idee im Raum sind, es gibt keine richtige Lösung, dann muss man sich eben davon verabschieden, dass es nicht die Gleichheitsidee ist, wie es vielleicht ein Familienstamm möchte und dass es nicht nur die Kompetenzidee ist. Und jetzt fängt man an, kreativ zu werden. Jetzt sagt man, wie können wir eine gute Balance herstellen zwischen Gleichheit und Kompetenz? Und das nur nochmal als Formvorlage, wie wir arbeiten. Und so müsste man das jetzt in euren, in deinen Arbeitsbereich übertragen.
Ja, okay. Und das beschreibt ja eigentlich diese ganzen Spannungsfelder, die ihr ja auch aufgeführt habt, auf der Seite 127 und 128. Also Zentralisierung, Dezentralisierung und wo ist man genau? Weil wir kennen das auch aus den Organisationen, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Also erstmal wieder alles zentral. Oh nee, klappt nicht. Also wieder dezentral. Dann muss man wieder zentralisieren. Also ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt. Und von daher beschreibt euer Buch eigentlich auch so richtig wunderbar, warum die interne Revision niemals mit ihrer Arbeit fertig sein kann, weil sich ja immer wieder etwas ändert und immer wieder geschaut werden muss, ob etwas funktional oder dysfunktional ist. Also von daher ist es für mich sehr, sehr beruhigend, weil es eine Antwort auf diese Frage ist. Warum werdet ihr nicht fertig? Ihr prüft doch die ganze Zeit. Irgendwann muss doch mal gut sein.
Das wäre schlimm, wenn ihr fertig wäret. Dann wäre es zu Ende.
Für wen? Für uns oder für das Unternehmen?
Wahrscheinlich für das Unternehmen.
Man muss ja immer bedenken, Paradoxien sind auch immer Kreativitätsmotoren. Also man muss es nur neu bewerten. Das ist ja das Wichtige, dass so dieses, was man oftmals hat, so sich durchzumuddeln, sich denn irgendwie das zurechtzubiegen. Wenn die Beteiligten das gemeinsam tun, dann kann es auch einfach kreativ werden und kreativitätsfördernd werden. Und dann kriegt gerade diese etwas schmutzige, halbseidene Praxis, kriegt dann eine ganz andere Bewertung, weil man sagt, das ist vielleicht professionell betrachtet, von außen betrachtet, die intelligenteste Art und Weise, wie wir unseren Doppelauftrag bearbeiten können.
Wie viele Organisationen kennt ihr, die offen mit so einem Thema umgehen und sagen, mein Job ist ja eigentlich vollkommen unmöglich? Ich mache das jetzt mal intern transparent und kommuniziere das mal mit den Leuten, mit denen ich da zu tun habe.
Also ich würde jetzt nicht notwendigerweise behaupten, dass es ganz viele Firmen gibt, die sowas auf ihre Webseite packen und auch um neue Mitarbeiter anzuwerben. Was ich schon sagen würde, ist, wenn du zum Beispiel Führungskräfte hast, denen nachgesagt wird, dass sie ein hohes Ansehen haben in der Organisation, die über viel Erfahrung verfügen und dem man nachsagt, dass sie das gut hinbekommen. Bei denen würde ich schon unterstellen, wenn man sie dann in ihrer Praxis beobachtet oder auch möglicherweise mit ihnen spricht, vielleicht nicht ganz offiziell, aber dass sie diese Form der Paradoxiebewusstheit haben. Ne? Und insofern glaube ich, natürliches Talent haben wir ja alle, weil wir machen ja nichts anderes und so startet ja auch das Buch und dann sind wir wieder. Uns gelingt es ja sehr gut, viele Paradoxien zu invisibilisieren, auf eine Art und Weise, dass sie erstmal unsere Praxis nicht stören und auf eine Art und Weise, dass wir handlungsfähig bleiben.
Mhm.
Also ich kann das auch nur unterstützen. Was wir ja versucht haben und was ja eine Grundargumentationsfigur von uns ist, ist, dass eigentlich alle Erkenntnis, alles Entscheiden von Paradoxien geprägt ist. Ich bin sehr geprägt durch meine Zeit in Witten-Herdecke. Dort haben wir das Konzept auch entwickelt am Institut mit Rudi Wimmer und Fritz Simon, sind so Systemtheoretiker und auch Berater und haben mit hochrangigen Familienunternehmern Interviews geführt und Forschungsprojekte geführt. Wie haltet ihr euer Unternehmen eigentlich am Leben? Und wir haben deren Praxis aufgeschrieben und deren Praxis war eine gelebte Paradoxie-Management-Praxis. Da war nicht mehr der Streit zugange, wir müssen als Familienunternehmen genau nach der Familie uns richten oder wir müssen uns genau nach dem Unternehmen richten. Da haben die schon offen gesagt, naja, wir müssen immer gucken, wie beides gut zusammenpasst. Und wir wissen, es passt eigentlich nie richtig zusammen. Oder da kriegtest du auch zu hören, wir wissen eigentlich nie genau, welche Strategie erfolgreich ist. Aber warum machen jetzt Familienunternehmen typischerweise also auch so Portfoliostrategien, dass die einfach sagen, Unternehmensberatungen wollen uns eigentlich immer sehr stark auf ein gerade erfolgreiches Geschäftsfeld hindrängen. Aber die sagen immer wieder, du kennst ja diese Sprüche, leg nicht alle Eier in einen Korb. Ich glaube, so heißt dieser Spruch. Das heißt, wir haben immer ein ausgewogenes Portfolio, denn wir wissen nie genau, was richtig und falsch ist. Wir wissen nie, wie die Zukunft sich entwickelt. Aber zumindest das wissen wir. Und du kannst eigentlich, wenn du jetzt ein Paradoxiekonzept hast, kannst du das nur da dran heften und sagen, das ist gelebtes Paradoxie-Management. Sie gehen nicht davon aus zu wissen, wie eindeutig richtig eine Zukunftsstrategie ist. Und das finden wir intelligent.
Wenn ich es jetzt nochmal auf die interne Revision übertrage, heißt es dann auch, man soll nicht seine einfache Checkliste zu Beginn bauen, weil man sagt, ich bin schlau, ich weiß, was richtig ist. Also ich sage jetzt, außer es ist halt so eine glasklare Gesetzesvorschrift, fahr nicht bei Rot über die Ampel oder sowas. Aber sowas hat man ja in der Praxis selten. Beziehungsweise das wird ja alles, werden ja alles die Roboter übernehmen. Sondern, dass man tatsächlich sagt, okay, worauf kommt es eigentlich an? Mhm. Wo könnten denn die Paradoxien stecken? Also in eurem Wortlaut oder bei mir, wo sind denn die Spannungsfelder? Wo gibt es die Reibungspunkte? Oder dein Spruch, Thorsten, wer kann hier nachts nicht schlafen? Oder was ich dann mache ist, wo ist eigentlich über ein paar Jahre hinweg die hohe Fluktuation, dass auf einer bestimmten Stelle es niemand lange aushält, weil er entweder wechselt oder krank wird oder dauerkrank wird eben. Diese Punkte, das sind ja alles Anhaltspunkte dafür, dass da etwas abzudriften droht, dass es eben nicht mehr funktional ist. Und da mit offenem Geist ranzugehen, um zu gucken, wie ist es denn? Und auch eure Fragen dazu stellen, die ihr ja hier auch alle gelistet habt. Also kann ich allen Revisorinnen und Revisoren nur ans Herz legen. Richtig gute Fragen, die man bei jeder Prüfung auch nutzen kann, um dann eben offen zu sein und zu schauen, wie stellt es sich da, wie sehen die einzelnen Parteien, Betroffenen, Beteiligten den Sachverhalt aus ihrer Sicht und wie schildern die das?
Genau, also für mich wäre der Unterschied, eine vielleicht nicht ganz so gelungene Praxis ist, was du gesagt hast, es gibt richtig oder falsch und das glockenklar und wir stehen als interne Revision natürlich auf der richtigen, sicheren Seite. Das wäre die schwierigere Variante, sich dessen bewusst zu sein, dass es immer einen sowohl als auch gibt. Also auch aus einer Position der internen Revision heraus, wir haben hier für Sicherheit zu sorgen und das soll auch nicht aufgegeben werden, sondern ergänzt werden um die andere Position und die Sensibilität und das Suchen und die Aufmerksamkeit, so wie du das genannt hattest, was sind denn eigentlich die Sachen, die dort dann im Konflikt stehen? Ja, diese Unterschiede, diese Paare, die tatsächlich in den Blick zu haben und sich sozusagen eine Reflexionsstufe höher zu fragen, sind die aus meiner Perspektive angemessen balanciert und weil ich das auch nicht alleine entscheiden kann, dort dann auch immer den Dialog mit dem Fachbereich zu suchen, um eben auch diese andere Seite zu verstehen und dann idealerweise gemeinsam für diese nicht lösbare Aufgabe zumindest mal wieder vorübergehend die nächste Lösung zu finden.
Okay. Vielen Dank für diese Profi-Aussage, dass ich einen unlösbaren Job habe. Ich habe es schon immer geahnt, aber dann ist es eben so.
So ist es. Einer unserer Mentoren, Fritz Simon, hat den Spruch geprägt, Paradoxie, Freiheit und Leben sind langfristig nicht miteinander vereinbar. Damit haben wir auch das Buch gestartet und darum geht es. Also wenn du jetzt denkst, das Leben wäre frei von Paradoxien, dann hast du ein Problem. Aber wenn du die Paradoxien begrüßt, dann hast du viel mehr Freiheitsgrade.
Okay, also immer dran denken, es kann anders kommen, als man glaubt.
Genau.
Wunderbar. Ich danke euch beiden sehr für dieses Interview. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und weiß nicht, ob ihr noch irgendwie was ergänzen wollt. Warme Worte für die interne Revision, irgendwelche Sprüche, Werbung, wo kann man euch finden, eure Ausbildung machen oder das Buch kaufen?
Also das Buch kauft man am besten beim Karl Auer Verlag. Man findet uns bei simon-weber.de. Und ich würde der internen Revision zurufen, weitermachen. Ne?
Danke, machen wir.
Wunderbar.
Okay, danke. Herzlichen Dank euch beiden.
Gerne.
Sehr gerne.
Supi. Tschüss. Ciao.